Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinigen. So lasset uns nun darauf bedacht sein, einzukommen zu dieser Ruhe, damit nicht jemand falle ins Beispiel des Unglaubens. Amen. Lasset uns beten. Herr Vater, wir danken dir, dass es heute Sonntag ist. Du erlaubst es uns jetzt, vor unserer Arbeit zu ruhen, damit du mit uns reden und erst recht an uns wirken könnest. Du hast uns hier versammelt, durch dein lebendiges Wort, unseren Herrn Jesus Christus. So bleibe denn auch bei uns und ziehe uns im Geist zu deinem Sohne, damit er uns in demselben Geist zu dir ziehe. Wir können uns nicht zu seiner Gemeinde erbauen. Du allein kannst das tun. Dazu heilige, erleuchte und segne unser menschliches Tun, unser Beten und Singen, unsere Anbetung, unser Reden und Hören. Dazu regiere jetzt du in unserer Mitte. Amen. Und jetzt fahren wir weiter in der Auslegung im ersten Mosesbuch. Wir kommen zum zweiten Kapitel und lesen hier die drei ersten Verse. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte, von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Das ist Vers 1 bis 3 im zweiten Kapitel des ersten Mosesbuches. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Liebe Gemeinde, Gott vollendet und ruht am siebenten Tag. Gott segnet und heiligt den siebenten Tag. Und dann noch einmal. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Gott Wir können den Inhalt und den Sinn dieses siebenten Tages nicht anders ausdrücken, als dass wir eben sagen, Gott, er ist der Gottestag. Wir kommen damit in einige Verlegenheit. Bei allen übrigen Schöpfungstagen war ein Gegenstand in der Mitte. Etwas, ein Werk, das Gott erschaffen hat und das wir uns vorstellen können. Aber nun, am siebenten Tage ist Gott der Inhalt und der Sinn. Das ist nicht so ganz einfach, ist uns eine gewisse Verlegenheit, es uns vorzustellen. Wir begreifen, dass es einen Ausleger gibt, der die Ansicht äußerte, dieser siebente Tag sei im Schöpfungswerk, im Schöpfungsbericht eine Art Anhängsel. Ein siebentes Rad, so wie man etwa vom fünften Rad am Wagen redet. Es ginge auch ohne dieses siebente Tagewerk. Aber wie, wenn es gerade umgekehrt wäre, wenn mit Nachdruck, mit äußerster Intensität nun eben auf Gott hingezeigt werden soll, an diesem siebenten Tag. Wie? Und es ist ganz ohne Zweifel so. Das ganze übrige Schöpfungswerk ist darauf angewiesen, dass es den siebenten Tag gibt. Dieser siebente Tag ist ohne Zweifel der Kopf, das Herz der ganzen Schöpfung. Das Schöpfungswerk wäre ein Rumpf ohne Kopf, ein Leib ohne Herz, wenn es diesen Gott-Tag nicht gäbe. Dieser siebente ist die Eins, ohne die die sechs vorherigen Tage Nullen wären. Der Gott-Tag. Nun, liebe Gemeinde, kommen wir nicht aus der Verlegenheit heraus, wenn wir weiter hören, dass es hier heißt, also ward vollendet Himmel und Erde, und also ruhete Gott am siebenten Tag, ward vollendet Himmel und Erde und all ihr Heer, und Gott vollendete an diesem Tag alle seine Werke, die er gemacht hatte. Was heißt jetzt das? Vollenden? Ist denn Gottes Werk nicht getan? Ist es nicht fertiggestellt? Braucht es jetzt noch eine Ergänzung? Ist es nicht doch einfach da? Es heißt ja unmittelbar vorher, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Das sieht doch nicht nach unvollendet aus. Oder sind es nur noch einige Kleinigkeiten? Ist noch ein letztes Handanlegen? Dieses Vollenden. Wir können es von uns aus nicht fassen, was das heißt, Gott vollendete. Ich kann nur hinweisen aufs letzte Buch der Heiligen Schrift. Wir haben jetzt das erste aufgeschlagen. Im letzten Buch der Heiligen Schrift, dort bekommt man eine Ahnung davon, was Vollendung ist. Ein Glanz von unvergleichlicher Herrlichkeit geht von dieser Vollendung aus. Ein neuer Himmel, heißt es dort, und eine neue Erde, in denen es keinen Schmerz mehr gibt. Und keine Tränen und keinen Tod. Ein neues Jerusalem, das aufstrahlt in einem Glanz, wie von Glas, wie von Kristall, wie von Gold und Edelsteinen. Und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines. Und die Stadt hat keine Sonne. Und keinen Mond mehr nötig. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Das ist Vollendung. Ein unvorstellbarer Glanz. Gott gießt seine Herrlichkeit auf seine Schöpfung. Und sie strahlt auf im Morgenglanz der Ewigkeit, im Licht vom unerschaffenen Lichte. Da ward vollendet Himmel und Erde. Wer kann das fassen? Und eine weitere Verlegenheit, wenn es dann weiter heißt, Gott ruhete am siebenten Tag. Ist Gott müde? Ist Gott abgekämpft? Erschöpft? Wir wissen, was das heißt. Aber ist Gott das? Legt sich Gott hin, macht er ein Nickerchen? Ja, warum sollte er denn nicht? Es ist ihm alles möglich, warum nicht auch das? Aber es heißt, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde gemacht hat, wird nicht müde noch matt. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott ruhete am siebenten Tag. Wir verstehen auch das nicht. Wir können uns auch von Gottes Ruhe kein Bildnis machen. Aber eines dürfen wir wohl sagen, ohne zu viel zu sagen. Gottes Ruhen ist genannt in einem Atemzug mit Gottes Vollenden. Gottes Ruhen strahlt ebenfalls Vollendung aus. Ein Glanz von Freude geht aus von dieser Ruhe. Eine Freude, die etwa gemeint ist, wenn Engel von der großen Freude reden. Oder wenn Christus von der vollkommenen Freude spricht, die er uns geben will. Eine Freiheit strahlt von diesem Ruhen aus. Ein Aufatmen, eine Befreiung, wie sie etwa gemeint ist, wenn es von Christus heißt, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei, seid ihr recht befreit, atmet ihr recht auf. Ein Friede liegt über diesem Ruhen. Ein Friede, wie ihn Christus meint, wenn er sagt, den Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Freude, Freiheit und Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Dieses Ruhen und Vollenden ist etwas, das wäre etwas für uns überaus Begehrenswertes. Oh, wenn man das hätte. Das wäre ein Glück. Das wäre mehr als Glück. Das wäre Seligkeit. Wenn man das hätte, es wäre. Es ist, wie wir gleich sehen werden, liebe Gemeinde, die Botschaft vom siebenten Tag enthält für uns nicht nur Verlegenheiten, sondern nun auch noch eine freudige Überraschung, eine solche Überraschung, dass es einem den Atem verschlagen könnte. Nämlich, Gott will seinen Festtag, seinen Glanz nicht allein genießen. Gott will nicht jener traurige König sein, der Mutter Seelen allein in seinem Saal auf seinem Throne sitzt. Gott will Gesellschaft. Gott will den Menschen dabei. Uns. Es ist in diesen drei Versen kein Wort vom Menschen die Rede. Der Mensch ist wie abwesend. Und doch ist er da. Er ist geschaffen. Er ist vorhanden, der Mensch. Gott will Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Er hat ihn ja als sein Ebenbild erschaffen. Und er will nicht stumm neben diesem Menschen sitzen. Stumm und wortlos. Er hat ja diesen Menschen fürs Wort geschaffen. Er will ja ins Gespräch kommen mit diesem Menschen. Er will ihm ja sein Wort gönnen. Und der Mensch darf mit ihm reden. Gott redet. Und der Mensch darf beten. Wie leuchtet es da wieder auf? Dieser Gott-Tag. Da wir mit Gott reden und von Gott uns anreden lassen dürfen. Und diese Überraschung ist umso freudiger, als sie nicht nur unerwartet kommt, sondern völlig unverdient. Der Mensch hat ja noch gar nichts getan, noch nichts verdient, noch keinen Finger gerührt. Der siebente Tag Gottes ist ja für den Menschen der erste Tag. Und das wäre nun sein Arbeitstag. Und siehe, Gott lässt ihn nicht raus. Gott nimmt ihn hinein zum Fest. Mit einem Gottesfest darf der Mensch beginnen. Unser schwerblütiges Berner Wesen sagt zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Bei Gott ist's umgekehrt. Zuerst das Fest. Zuerst das Vergnügen. Dann die Arbeit. Zuerst die Ruhe und dann die Anstrengung. Vorab die Freude und dann der Schmerz. Vorab die Freiheit und dann der Dienst. Vorab der Friede. Und dann der Kampf. So hat es Gott geordnet. Wie leuchtet er auf, der siebente Tag, der unser erster Tag sein darf. So ist's doch zu verstehen, wenn es dann heißt, und Gott segnete ihn. Gott segnet nicht einen Tag. Gott will die ganze Wohltat, den ganzen herrlichen Inhalt dieses Tages den Menschen zugutekommen lassen. Gott segnete ihn. Gottes Ruhetag ist unser Ruhetag. Gottes Freudentag ist unser Freudentag. Gott liebt uns. Und weiter heißt es, liebe Gemeinde, und er heiligte ihn. Das heißt, Gott legt seine Hand auf diesen Tag, den er mit uns haben will, den wir mit ihm haben dürfen. Gott reserviert diesen Tag. Gott belegt ihn. Nummer 7, das ist mein Platz. Und da darfst du, Mensch, bei mir sitzen. Den habe ich belegt. Das heißt, Gott heiligte ihn. Gott macht ihn zu seinem Eigentum. Es heißt in den 6-Tage-Werken immer wieder, wie Gott den Menschen schützt, wie Gott Schutz schafft für den Menschen. Schutz vor der Bedrohung von oben, Schutz von der Bedrohung von der Seite, von der Bedrohung von unten. Gott schützt den Menschen. Nun schützt er auch noch den siebenten Tag vor dem Hereinbruch der Verderbensmächte. Das soll der Gotttag sein. Und das soll unser Mit-Gotttag sein. Wir sollen da dabei sein, geschützt. Die Hausglocke, das Telefon abgestellt. Jetzt sind wir in der Gemeinschaft mit Gott. Hören sein Wort. Singen und beten an. Gott heiligte ihn. Gott kämpft um diesen Tag. Er wehrt sich für uns. Durch die ganze Bibel hindurch. Wir denken ans Gebot. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhete am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und Christus wehrt sich für diesen Tag. Man hat nämlich später diese Wohltat zur Plage gemacht. Hat 39 Menschensatzungen darauf aufgebaut, sodass die Wohltat Plage wurde. Da hat sich Christus gewehrt gegen diesen Hereinbruch der Unfreiheit und des Knechtums in seinen Festtag. Hat gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hat sich für den Menschen gewehrt. Ja, in Jesus Christus sehen wir erst recht, wie Gott diesen Tag schützt und heiligt gegen die Verderbensmächte. Christus wird der Verderbensmächte Herr. Er tilgt die Schuld. Er tötet den Tod, damit es ein Festtag sei. Was das heißt, vollkommene Freude, Freiheit, Friede, das wird vorstellbar, wenn wir an Christus denken. Christus erneuert die Einladung zum Fest, zum vollen Fest Gottes, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmet auf euch mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein neues Angebot, Erneuerung der Einladung. Kommt, Menschenkinder, kommt zum Fest, zum Gottesfest. Aber nun, liebe Gemeinde, enthält die Botschaft dieses 7. Tages nicht nur einige Verlegenheiten für uns und eine unvorstellbare freudige Überraschung, wie wir gesehen haben, sie enthält nun auch noch eine Enttäuschung. Ich fange jetzt nicht an zu moralen. Sonntagsheiligungsmoral. Es geht nicht darum. Aber ich muss jetzt einiges sagen. Nicht etwa Gott enttäuscht uns, sondern wir enttäuschen ihn. Wir wollen nämlich das Fest. Da greifen wir zu. Aber Gott nicht. Wir wollen die Ruhe. Wäre einer wohl ein Dummer, wenn er sie nicht wollte. Aber Gott wollen wir nicht. Wir wollen Freude. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Frieden. Aber unsere Freude wollen wir. Unsere Freiheit wollen wir. Unseren Frieden wollen wir. Wir wollen schon einen geschützten Platz. Aber das soll unser Platz sein. Nicht Gottes Platz. Das ist dieses Merkwürdige, dass das so geschieht. Und wir haben Erfolg. Wir feiern Triumphe in diesem Wegreißen des siebenten Tages von Gott, in diesem Diebstahl an Gott. Das Diebsgut, das wir uns von Gott weggerissen haben und an uns gerissen haben. Es ist gewaltig. Es ist umfangreich. Wir haben uns eine solche Freizeit geschaffen, dass sie den siebenten Tag übertrumpft. Wir haben uns durch die Kampfentschlossenheit des Arbeiterstandes und durch die Entwicklung der Technik und der Automation haben wir uns den Arbeitstag verkürzt. 8-Stunden-Tag. Wir haben uns die Arbeitswoche verkürzt. Verlängertes Wochenende. Wir haben uns das Arbeitsjahr verkürzt. Obligatorische Ferien. Wir haben uns das Arbeitsleben verkürzt. Durch Altersgrenze. Obligatorische. Wir haben Gewaltiges geleistet. Der Sonntag ist zum Wochenende. Der siebente Tag Gottes ist zur menschlichen Freizeit geworden. Und wenn wir nun alle Freizeit zusammenrechnen, wo die 5-Tage-Woche gilt, dazu die Feiertage und Sonntage, dazu die Ferien, macht das, wie die Soziologen ausrechnen. Ein Drittteil des Jahres Ferien. 4 Monate Arbeit frei. Das lässt sich sehen. Es hat sich auch bereits ein Freizeitstil, Lebensstil herausgebildet. Der Mensch im lässig angezogenen Hemd mit dem Rasenmäher irgendwo fern von seiner Arbeitsstätte, weit, möglichst weit weg abgedichtet, da will er seine Ruhe haben. Ja, keine Pflicht. Nichts Verpflichtendes. Da will er nur nett sein. Unbeschwert und völlig unverbindlich. Mit den Mitmenschen, mit den Nachbarn auf dem Campingplatz. Anstand und Abstand. Alles Unangenehme muss draußen bleiben, aus dem geschützten Bezirk, aus der Freizeitzone. Unsere Freizeit, hat jemand gesagt, es seien ihr die Zähne herausgebrochen. Wir tun alles, um ihr die Zähne herauszubrechen. Nett, unbeschwert und unverbindlich. Das ist der Mensch in der Freizeit. Es gibt noch andere, die das noch nicht haben. Es gibt noch Bauern, es gibt noch werktätige, verheiratete Frauen, es gibt noch Kindermütter, es gibt noch eine Bildungsschicht, die heutzutage mehr und mehr zu denen gehört, die frühzeitig überfordert zusammenbricht. Das gibt es. Aber das Freizeitfest ist in vollem Gang. In USA gibt es 19 Millionen Angler, Sportfischer, 15 Millionen Jagdpatentinhaber, 5,5 Millionen Motorbootbesitzer. In Deutschland fährt ein Drittteil des Volkes auf Ferienurlaub. Wir haben es gebaut, das Fest. Unser Fest, viel gewaltiger als Gottes Fest. Aber liebe Gemeinde, wir haben auch bereits einige Erfahrungen gemacht mit Freizeit. Man redet so viel von Freizeitbeschäftigung. Die Freizeitprobleme werden immer mehr neben den Arbeitsproblemen. Sie werden fast gleichgewichtig wie die Arbeitsprobleme. Die Psychologen sprechen merkwürdige Dinge aus. Sie reden von einer Melancholie der Leere. Leere mit zwei E geschrieben. Sie reden von einer heimlichen Enttäuschung dieses Freizeitmenschen. Sie reden von einer unersättlichen Begehrlichkeit und Steigerung der Wünsche, die durch die Fabrikation der Vergnügen geweckt werden und immer wieder gestillt werden, hin und her. Die Ärzte fangen an, davon zu reden, der Nervenverbrauch, der Kraftverbrauch schreite fort, trotz des Fortschreitens der Freizeit. Und die Erholungsfähigkeit des Menschen werde nicht gesteigert durch die Verlängerung von Freizeit. Ja, die Psychologen sagen, durch Freizeit und immer mehr Freizeit werden die Glücksgefühle nicht automatisch geweckt. Sie sind nicht garantiert. Ja, die Soziologen behaupten, so wie die Arbeit, die unmenschliche Arbeit ein Fluch werden könne und den Menschen seinem Wesen entfremden könne, sei es durch lange Arbeitsdauer oder durch Automation, so könne auch durch Freizeit der Mensch seinem Wesen entfremdet werden. Seltsame Dinge. Ist das zum Verwundern? Es ist ja Freizeit ohne Gott. Es ist ja Wochenende ohne Gott. Ist es zu verwundern, wenn diese selbstgebaute Freizeitzone halt doch nicht alle Zähne weg hat? Liebe Gemeinde und Gott, was sagt denn Gott dazu? Da ist noch einmal die ganz große Überraschung, dass Gott sagt, ich bin. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott für uns. Sein Tag bleibt sein Tag, den er vollendet und an dem er ruht, den er segnet und den er heiligt. Und Gott will uns Menschen dabei haben, bei seinem Fest. Ja, es ist, wie es in einem der letzten Briefe heißt, im Hebräerbrief, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinigen. So lasset uns nun darauf bedacht sein, einzukommen zu dieser Ruhe, damit nicht jemand falle ins Beispiel des Unglaubens. Lasst uns darauf bedacht sein, einzukommen zu dieser Ruhe. Sie ist noch vorhanden, umzukehren zum Fest, wie jener Sohn umkehrte zum Fest. Du hast uns zu dir hingeschaffen, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe gefunden hat in dir, im Gotttag. Gott. Amen. Sollen alle miteinander das Gebet Christi beten, das unser Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde möge sich setzen. Wer nicht mit uns zur Taufe bleiben kann, möge in den Frieden dieses Tages und in die Arbeit der kommenden Woche hineingehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.